Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Heute ist der Internationale Frauentag und wir möchten Ihnen jetzt ein Buch vorstellen über 18 Frauen, die in einer speziellen Ecke von Europa leben. Diese Ecke, das ist das Engadin, ein Hochtal im Osten der Schweiz. Eine der Porträtierten ist die 26-jährige Lehrerin Ramona Klar-Lüna. Die wurde im Engadin geboren. Sie hat aber auch familiäre Verbindungen nach Portugal und nach Mosambik. Was offenbar gar nicht so untypisch ist, diese Weltverbindungen für dieses Tal. Das Buch mit den 18 Porträts hat die Schriftstellerin Angelika Overath geschrieben und die ist jetzt im schweizerischen Chur für uns im Studio. Guten Tag, Frau Overath.
Guten Tag.
Es geht in dem Buch auch immer wieder um das Rätoromanische, das im Engadin gesprochen wird und das Sie auch sprechen nach Ihren, ich glaube, 17 Jahren jetzt, die Sie im Engadin leben. Sie kommen ursprünglich aus Deutschland. Wie würde man sich denn jetzt um diese Zeit auf Rätoromanisch begrüßen?
Na, bis 11 noch als Bundi und dann Allegra.
Bundi für guten Tag, guten Morgen.
Guten sowas. Tag und ja. Allegra, freue dich. Das ist eine Kurzform von Allegra, freue dich in Gott.
Mhm. Ich habe schon ganz kurz jetzt Ramona Klar-Lüna erwähnt. Eine junge Frau, die in diesem Schweizer Tal geboren wurde. Wie kommt man denn da als junge Frau zu Verbindungen nach Portugal und nach Mosambik, also im Fall von Ramona Klar-Lüna?
Na, ihre Mutter war Portugiesin und ist in Mosambik aufgewachsen. Es war damals noch eine portugiesische Kolonie. Und Ramona Klar-Lüna hat dann die Geschichte ihrer Mutter aufgearbeitet, indem sie ein Bilderbuch, ein Kinderbuch geschrieben hat. In diesem Zentrum steht ein Affe, mit dem ihre Mutter damals tatsächlich gespielt hat. Mhm. Und sie wollte dieses Buch schreiben, sie ist Primarlehrerin, um den Kindern ein bisschen Welt zu öffnen und auch im Engadin zu zeigen, dass es auch andere Ecken gibt.
Ich habe gestaunt, diese Verbindungen gerade nach Portugal sind offenbar doch ziemlich verbreitet im Engadin. Wie kommt das denn?
Naja, im Oberengadin gibt es sehr viele Portugiesen, zum Teil aus demselben Dorf. Da holt halt dann einer den anderen Cousin nach und die Frau. Und wir haben sehr viele Portugiesen. Das ist noch sehr interessant, wenn die Portugiesen sich, wenn die Schweizer werden wollen, dann machen die das meistens übers Romanische. Mhm. Weil man kann Schweizer werden, wenn man eine der vier Landessprachen spricht. Ah, ja. Und das Rätoromanische ist eben eine der vier Landessprachen. Und das Portugiesisch ist sehr viel näher am Romanischen als am Schweizerdeutsch.
Oder am Französischen, was ja auch noch eine Möglichkeit wäre, ne?
Ja, oder am Italienischen oder am Deutschen, ja.
Also wie gesagt, Sie selbst leben seit 17 Jahren im Engadin. Sie schreiben im Vorwort zu dem Buch, dass Ihnen dort aufgefallen sei, dass die Frauen dort anders seien als zum Beispiel in Tübingen in Deutschland, wo Sie vorher gelebt haben. Auf welche Weise sind denn die Frauen im Engadin anders?
Na, wir kamen aus dem Universitätsstädtchen Tübingen und ich habe gemerkt, die Frauen in diesem Dorf jetzt, ich lebe in Sendt auf 1450 Metern Höhe und wir gucken auf diese Berge, die vor uns da waren und die nach uns da sein werden. Das macht eine Weise von Stärke und ja und Demut auch. Ich habe gemerkt, die Frauen reagieren anders. Sie sind auch in einer Weise sportlicher, körperlicher. Ich empfand sie als sehr, sehr stark.
Und können Sie und, uns... Ja, Entschuldigung.
Ja, und in mir wuchs dann der Gedanke, Porträts über diese Frauen zu schreiben, wobei ich Porträts schreiben wollte über Frauen, die normalerweise nicht in den Medien vorkommen. Also die Bäuerin, die Bademeisterin, die Ärztin, die Putzfrau, die Hüttenwartin, die ehemalige Pfarrfrau. Also Frauen, die den Alltag des Engadins prägen, obwohl keiner sie so richtig in den Fokus nimmt.
Mhm. Und können
also zum Beispiel mein Vater, wenn mein Vater ein Bild aufhängte, war das ein Projekt. Das brauchte den richtigen Hammer und den richtigen Nagel und dann hat er das Ganze justiert mit der Wasserwaage. Und er brauchte sehr viel Aufmerksamkeit. Und meine Mutter machte alles irgendwie so nebenbei und ich hatte oft das Gefühl, man darf ihr die Mühe nicht ansehen. Und so lachte sie dann über die unbezahlte Hausarbeit. Und ich wollte Arbeit sichtbar machen. Ich wollte Arbeit sichtbar machen, die uns alle prägt und ohne deren Engagement und Liebe das Leben in unserem Tal anders aussähe.
Also eine Erfahrung, die Sie schon mitgebracht hatten ins Engadin über Ihre Eltern. Erzählen Sie uns doch bitte von einer der Porträtierten, die auf diese Weise anders ist, wie Sie das gerade skizziert haben. Vielleicht nochmal ganz besonders anders ist.
Die sind alle auf ihre Weise anders. Ich glaube, was sie alle, die meine Geschichten alle verbindet, ist, dass es Mutmachgeschichten sind. Dass es für alle diese Frauen einen Punkt gab, wo sie sich für etwas Neues entschieden haben. Zum Beispiel Corinna Kawietzel, die war Lehrerin und ihr Mann war Elektriker. Und sie sagte mir dann, weißt du, irgendwann dachte ich, nee, ich will nicht, dass mein Mann morgens aus dem Haus geht und abends heimkommt. Ich möchte mit ihm zusammenarbeiten und wir möchten auch mit unseren Kindern den Tag verbringen. Und so haben sie dann gewechselt. Aus der Bäuerin und dem Elektriker wurden dann Bauern. Mhm. Bio-Bauern, die eben im Einklang mit der Natur und mit ihren Kindern ihr Leben aufgebaut haben, erfolgreich.
Das Engadin, das ist eben dieses Hochtal von nochmal viel höheren Bergen da im Osten der Schweiz umstellt. Das Klischee wäre, das ist eine abgeschiedene Welt. Wir haben jetzt schon beim ersten Beispiel bei Ramona Klalüna gesehen mit diesen Portugal-Mosambik-Verbindungen. Das ist überhaupt nicht so. Und es fällt auf, dass es auch bei vielen anderen Frauen, von denen Sie erzählen, eben nicht so ist, nicht so abgeschieden ist, wie man es denken würde. Eine Frau hat in einem Kibbutz gearbeitet in Israel, ja. Eine fühlt sich in Marokko zu Hause, eine war zwischen Neuseeland und Afrika unterwegs. Ja. Und dann haben Sie wieder eine ganze Reihe von Frauen auch dabei, die von woanders her, wie Sie selbst ja auch, ins Engadin gekommen sind. Diese enge Verflechtung des Engadins mit der Welt, liegt das jetzt an Ihrer Auswahl oder ist das da einfach normal
Nein.
so?
Ich glaube, das ist normal so. Ich meine, es war das Oberengadin St. Moritz, wo die Engländer den Skisport erfunden haben. Das war ja keine Sache, die aus dem Engadin selber kam. Mhm. Und es waren die italienischen Gastarbeiter, die die Rätische Bahn gebaut haben hier. Und ohne die Rätische Bahn wäre das Tal wirklich abgeschlossen, was es so nicht ist. Das waren dann die Portugiesen, die kamen und hier ganz viel im Service gearbeitet haben. Und vor allem, es gibt die Tradition der sogenannten Randolins, der Schwalben. Also vor vielen hundert Jahren schon gingen arme Engadiner erst nach Venedig, dann nach Italien, weiter nach Italien und auch nach ganz Europa, Petersburg, ich weiß nicht. Überall gibt es Cafés, die eben die sogenannten Bündner Zuckerbäcker aufgemacht haben. Mhm. Und wenn sie ihr Glück gemacht haben im Ausland, kamen sie zurück und haben in ihre Dörfer wieder investiert. Also wir in Sendt, wir haben diese dicken Engadiner Bauernhäuser und daneben diese Palazzi der Randolins, die italienische Elemente reinbrachten. Also das Engadin ist eine sehr offene Landschaft.
Und Sie beschreiben in Ihrem Vorwort zu dem Buch auch, wie die Texte für das Buch überhaupt entstanden sind. Denn ursprünglich für das Engadiner Magazin Terra Grigiuna, die Texte, das sind ja im Prinzip Protokolle Ihrer Gespräche mit den Frauen. Sie haben dann alle Texte Ihren Porträtierten nochmal vorgelegt und das geändert, was diese Frauen geändert haben wollten. Dadurch seien einige Spitzen verloren gegangen, sagen Sie. Was meinen Sie damit?
Nein, es sind erstens mal keine Protokolle, sondern es sind literarische Porträts. Also ich war bei den Frauen zu Hause am Küchentisch 2-3 Stunden, habe mitgeschrieben. Ich habe kein Aufnahmegerät laufen lassen, sondern ich wollte, dass die Aufmerksamkeit der Erzählenden korrespondiert mit der Aufmerksamkeit der Mitschreibenden. Es war eine intime, nicht wiederholbare Situation. Mhm. Und ich habe daraus, also von diesen 2-3 Stunden, einen Textvorschlag gemacht, den die Frauen dann gelesen haben. Ich habe, das war die Spielregel, herausgenommen, was sie nicht wollten und eingefügt, was noch fehlte. Dann habe ich es wieder geschickt und nochmal besprochen und bis zum letzten Gut zum Druck konnten die Frauen auch noch sagen, nein, ich will es doch nicht, und die Bilder auch austauschen. Ich habe auch fotografiert, weil ich wollte, dass sie sich freuen über das Porträt. Und das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Ich meine, sie haben mir, diese Frauen, die Möglichkeit gegeben, etwas zur Sprache zu bringen, was sonst nicht erzählt worden wäre.
Und ich habe ganz vorhin am Anfang der Sendung schon mal eine Ihrer Porträtierten kurz angesprochen, Simone Lanfranchi. Das ist die mit den drei Motorrädern. Und ja. das Porträt haben Sie über die Überschrift gestellt. Mit 13 bekam ich meine erste Motorsäge. Und das Porträt endet dann eben mit dem Namen, den Simone Lanfranchi einer ihrer Harley-Davidsons gegeben hat. Monster, das heißt dieses Motorrad. Offenbar eine Frau mit einem großen Herz für Technik, ja?
Ja, aber auch mit einem großen, großen Herz für Menschen. Also sie hat hier im Bogen Engiadina, das ist ein großes, sehr, sehr schönes Bad mit Saunaanlage. Und sie hat da als Bademeisterin gearbeitet und sie hat die Sauna geführt wie einen Salon. Also sie kannte ihre Besucher und hat gesprochen mit ihnen. Sie kannte alle, auch die Lebensgeschichten. Und sie hat wirklich mit einem großen Herzen da gearbeitet.
18 beeindruckende Porträts in dem Buch Engadinerinnen, Frauenleben in einem hohen Tal. Das Buch von Angelika Overath ist im Limmert Verlag erschienen mit 200 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Frau Overath.
Vielen Dank.